Nimm bitte wieder Platz. Wir befinden uns ja beim Jakobuswecker. Der Jakobusbrief, das ist ja ein Brief, der Christen aufrütteln will. Also wenn du kein Christ bist, darfst du heute mal mithören, wie ein Christ andere Christen wachrüttelt. Ja? Und vielleicht findest du das ja lustig. Ein Wecker ist ja nicht immer so ganz angenehm, wenn man morgens dann wach wird. Wer sagt Amen dazu? Das ist ja ein furchtbares Gerät, aber es ist nicht unwichtig, würde ich mal sagen. Genau, Jakobus, das war so eine Säule der Gemeinde in Jerusalem. Und er hatte einen Blick auf Gemeinde bekommen und gesagt, Leute, also ich übersetze das mal in meinen Worten, ich sehe an eurem Verhalten, dass euer Glaube nachgelassen hat. Man könnte auch sagen, ihr schlaft. Und sein Bild von Glaube war, dass Glaube Auswirkungen hat. Und Jakobus hat die Gemeinde vor sich und die Auswirkungen des Glaubens sind nicht mehr da. Der Lieblingssatz von einigen Christen scheint in der damaligen Zeit gewesen zu sein, ich will so bleiben, wie ich bin. Und das wollte er offensichtlich, dem wollte er etwas entgegenstellen. Und deswegen hat er einige Punkte angesprochen, anhand dessen man erkennen kann, wie Glaube lebendig wird und woran man das festmachen kann. Glaube ohne Werke ist tot, ist ein Kernsatz im Jakobusbrief, ist eigentlich gar kein Glaube. Ist vielleicht einfach nur frommer Gedanke. Und es geht beim Glauben an Jesus, geht es nicht darum, dass wir unser Leben vervollkommnen, dass du, so wie das in einigen esoterischen Bereichen so ist, dass man noch ein bisschen besser wird und sich noch ein bisschen mehr perfekt herauspellt aus dem Ei. Und es geht auch nicht darum, dass man irgendwie die Kontrolle über das Unkontrollierbare bekommt, nämlich über das Leben nach dem Tod, dass man irgendwie sich absichert, ja, wenn ich dann irgendwann mal sterbe, sondern Jakobus sagt, Glaube, das hat im Hier und Jetzt eine Auswirkung. Es ist Beziehung, es ist Geheimnis, es ist Mystik, es ist etwas, was Auswirkungen hat in meinem Leben im Hier und Jetzt. Nicht einfach irgendwo, wo ich mal die Hand gehoben habe oder unter einem Taufschein eine Unterschrift habe. Es soll Auswirkungen haben. Und heute wollen wir uns ein ganz zentrales Thema anschauen, die Macht der Worte. Ich habe mir früher über Worte wenig Gedanken gemacht. Ich habe einfach, war verbal inkontinent, könnte man sagen, habe alles Mögliche allen Leuten gesagt, ob es gut war oder nicht gut war, völlig egal. Und habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und das ist ein ganz großes Thema im Jakobusbrief. In Jakobus 1, 26, da heißt es, manch einer meint, fromm zu sein, wenn er aber seine Zunge nicht im Zaum hält, macht er sich selbst etwas vor. Seine ganze Frömmigkeit ist nichts wert. Also ein heißes Thema. Welche Bedeutung hat denn das Reden in meinem Leben überhaupt? Ist es egal, welche Worte ich ausspreche? Macht es etwas aus, was ich über mein Leben sage? Viele Psychologen und Hirnforscher haben sich diesem Thema genähert und damit beschäftigt und sie finden immer mehr Hinweise darauf, dass Worte unser Denken und Handeln prägen. Wenn du zum Beispiel mal einen Roman liest, oder wenn du eine Liebeserklärung bekommst, dann merkst du, welch eine Auswirkung Worte haben. Oder wenn du in einen Konflikt hineinkommst, dann spürt man, dass Sprache uns berührt. In der Kommunikation ist es ja häufig so, das spürt man ja ganz häufig, wenn man in Konflikten drin steckt, das Verhältnis von 5-mal Lob wird durch 1-mal Kritik wieder gleichwertig gemacht. 5-mal Lob ist genauso schwer in deiner Seele wie 1-mal Kritik. Das haben einige Leute untersucht. Schlaue Leute aus Amerika haben herausgefunden, dass nicht der Stand, der gesellschaftliche Stand oder der wirtschaftliche Stand von Eltern die Sprach- und Intelligenzentwicklung von Kindern fördert, sondern dass etwas Entscheidendes anderes ist, nämlich die Art und Weise, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, wie sie mit ihren Kindern sprechen. Diejenigen Kinder, die sich am besten entwickelt hatten, hatten Eltern, die sehr viel mit ihren Kindern sprachen, ihren Kindern häufig zustimmten und diese Kinder lobten. Insbesondere äußerten sie im Schnitt 5-mal mehr Lob oder Zustimmung als Kritik und Ablehnung. Ihr lieben Eltern, was für eine Aufgabe haben wir, Gutes in unsere Kinder hineinzusprechen. Wir haben heute Kinder gesegnet und wir haben gute Worte über diesen Kindern ausgesprochen. Nicht einfach nur unsere Worte, sondern wir haben sie gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben den Namen des lebendigen Gottes über diesen Kindern ausgesprochen. Das machen wir nicht einfach so, weil es nett ist, sondern weil wir glauben, dass in der unsichtbaren Welt es eine Auswirkung hat in das Leben dieser Kinder, dass sie gesegnet werden, weil der lebendige Gott seinen Namen auf diese Kinder legt. Wir sprechen ja in unserem Leben relativ viel und drücken uns permanent damit immer wieder aus. Sprache macht uns in der Lage, Beziehungen überhaupt erst möglich zu machen. Manche Worte können dann trösten, einige können tief verletzen und einige hängen uns tagelang und vielleicht sogar jahrelang nach. Es haben einige Leute untersucht, dass man auch Worte, wenn man Tabu-Wörter benutzt, dass dann im Herzen oder im Körper Stresshormone ausgelöst werden. Also wenn ich anfange zu fluchen, dann kann das ein Arzt auf seinen Geräten nachvollziehen. Und wir sind auch nicht objektiv, was die Werbung angeht. Dort wird häufig auch mit Worten versucht, uns irgendetwas beizupulen. Und es haben Studien belegt, dass allein die Beschreibung von Lebensmitteln unser Geschmackserlebnis beeinflusst. Wenn man den Geschmack, Gebäck zum Beispiel so beschreibt, es ist ein Rezept der Großmutter oder es ist traditionell hergestellt, dann schmeckt es gleich besser. Also es steht nicht umsonst drauf. Ganz krass fand ich die Untersuchung einer Psychologin aus Amerika von der Stanford University. Die hat zwei verschiedene Probandengruppen hergenommen, hat ihnen die gleiche Geschichte erzählt, und zwar ging es um ein Kriminalitätsproblem in einer fiktiven Stadt, die Edgerton heißt. Und sie hat in dieser ganzen Geschichte nur einen Unterschied gemacht im ersten Satz. Einmal wurde die Kriminalität als wildes Tier bezeichnet und in der anderen Version wurde die Kriminalität als Virus bezeichnet. Kriminalität als wildes Tier und Kriminalität als Virus. Und später hat man die Versuchspersonen gefragt, sie sollten mal Vorschläge machen, wie man das Problem reduzieren könnte. Die Leute, die gehört haben, das wilde Tier, haben gesagt, man muss die Verbrecher hartnäckig jagen, man muss sie ins Gefängnis stecken und härtere Gesetze erlassen. Die Leute, die diese Virusversion gehört haben, haben gesagt, man muss die Ursachen erforschen, man muss die Armut bekämpfen und die Bildung verbessern. Krasse Herausforderung, finde ich. Also im Ergebnis kann man sagen, Worte wirken bei uns im Verborgenen. Gott ist einer, der spricht. Und das ist für uns als Christen wichtig. Worte sind nicht einfach irgendetwas, was einfach mal so gesagt wird. Gott offenbart sich als ein Gott, der als allererstes in der Bibel, wenn du anfängst, die ersten Sätze zu lesen, und da war die Erde, wie war sie? Sie war wüst und leer und Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Also hier ein kreativer Prozess. Hier passiert etwas durch die Macht der Worte Gottes. Später wird der Mensch in dieses Gestalt mit hineingenommen. Der Mensch darf den Tieren Namen geben. Stelle ich mir lustig vor, wenn dann die Tiere vor Adam herumgelaufen sind und du halt sagst, so Adam, jetzt darfst du dem einen Namen geben. Ha, lustig, das ist ja klasse, toller Name. Elefant, da bin ich ja nie drauf gekommen. So stelle ich mir den Dialog zwischen Gott und Adam vor. Das ist ja lustig, dieses Teil, und ja, wie nennst du denn das hier? Ja, das ist eine Giraffe, ja, und so weiter. Das stelle ich mir ganz kreativ vor. Aber der Mensch bekommt Autorität über diese Tiere, indem er ihnen Namen zuspricht, indem er Sprache gebraucht, wird Autorität ausgedrückt. Durch Worte entsteht Wirklichkeit. Für die Kirchenväter und für die Wüstenmönche, das waren Menschen, die sich als Eremiten zurückgezogen haben, um gegen das System von Kirche zu protestieren, um wirklich Gott zu suchen. Für sie war es klar, Sprache und Worte haben eine Auswirkung. Sie haben sogar geglaubt, dass durch negativen Gebrauch der Worte die ganze Grundhaltung des Lebens sich negativ verändern kann. Sie haben sogar böse und diabolische, teuflische Ursprünge darin vermutet und das diagnostiziert. Das erleben wir auch heute noch im Bereich der Esoterik, wo etwas besprochen wird. Auch da wird die Macht der Worte auch im dämonischen Bereich gebraucht, Worte haben Macht. Und deswegen legt Jakobus da so einen Fokus drauf. Wie gebrauchst du deine Zunge? Lass uns einsteigen in den Text Jakobus 3. Nicht jeder von euch, meine Brüder, soll Lehrer werden. Welcher Schüler sagt Amen dazu? Okay. Da wir doch wissen, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin er will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rechnet sich große Dinge zu. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und setzt das ganze Leben in Brand und es selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Mund kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht sein, meine Brüder und Schwestern. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Kann auch ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Soweit der Text aus dem Jakobusbrief. Jakobus spricht zunächst natürlich erstmal nur die Lehrer. Das war waren geistbegabte Menschen in der Gemeinde an. Aber er erweitert dann das ganze Thema auf Sprache. Und ich glaube, da können wir uns alle leicht mit einklinken. Da geht es einfach darum, nicht etwas zu kontrollieren, was da benutzt wird, das Wort. Da geht es nicht darum, etwas zurückzuhalten, sondern am Zügel führen. Das ist eine gute Übersetzung für dieses Wort. Und die Leute, die sich mit Pferden auskennen, die werden mir dabei pflichten, dieser Zügel ist schon ein ganz, ganz wichtiges Teil. Ich habe da mal so ein Bild mitgebracht. Dieses Ding hier im Maul eines Pferdes macht den großen Unterschied, ob dieser Gaul mir folgt oder nicht. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie der Pferdeflüsterer und so, aber dann ist wieder was anderes. Aber dieses Teil muss ganz schön wichtig sein, ja? Also damit führen wir so ein großes Tier. Jakobus benutzt hier eben dieses wunderbare Bild von einem Zaum, mit dem man den ganzen Leib, und damit ist der ganze Mensch gemeint, dein ganzes Leben mit dieser kleinen Zunge, kannst du dir das damit lenken und leiten. Ein zweites Bild, was er dann benutzt, ist das Schiff. Ein riesiges Schiff. Die Leute, die in Papenburg wohnen oder in Leer wohnen und diese riesigen Dampfer, die dort immer die Ems hinunterschippern, sich anschaut, ist immer ein Riesenspektakel. Oder was ist das Ding, was das Schiff leitet? Das sind so ein paar kleine Joysticks, vielleicht so ein kleines Teil. Damit kann man so einen riesen Pott über die Ozeane schippern. Und da können von außen ganz starke Winde kommen, ganz große Kräfte können von außen kommen. Und von innen bist du mit einem kleinen Gerät, hältst du dagegen, sagst, ich fahre doch in die Richtung, die ich mir vorgenommen habe als Kapitän. Wir können uns das vielleicht vorstellen mit dem Steuerrad beim Auto. So ein tolles Auto, riesengroß, 1,5 Tonnen schwer, hast du ein kleines Teil in der Hand, damit kannst du das alles bewegen, sogar noch Servolenkung und solche Dinge. Das dritte Bild, was er benutzt, das Feuer, ein kleiner Brand, ein kleines Feuer entfacht einen großen Brand. Die achtlos weggeworfene Zigarette, die ganze Wälder in Brand setzt. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, in diesem Raum ist ein hochexplosives Gas, was geruchslos ist, und ich mein Feuerzeug rausholen würde, ich vermute, der eine oder andere würde es mit der Angst zu tun bekommen. Also ein glitzekleines Feuer kann dann ganz schön viel Auswirkung haben. Dann heißt es dort so wunderschön, eine Welt voll Ungerechtigkeit ist die Zunge. Es geht darum, dass man den ganzen Leib auch beschmutzen kann. Jesus hatte gesagt, ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Also das, was wir aussprechen, drückt aus, was der Zustand des Inneren ist, der Zustand des Herzens ist. An anderer Stelle sagt Jesus, dass das den Menschen unrein macht. Das, was aus unserem Mund herauskommt, macht den Menschen unrein. Das zerstört Beziehungen. Das zerstört die Beziehung zu anderen Menschen. Das zerstört Beziehung zu mir selbst. Und das zerstört oder gefährdet auch Beziehung zu Gott. Jakobus benutzt dann einen Kontrast, indem er das aufzeichnet, dass man alle möglichen Tiere gezähmt hat. Die ganzen wilden Tiere. Nur unsere Zunge bekommt man nicht unter Kontrolle. Und dann, dass sogar Menschen einander verfluchen. Dass sie schlechte Worte gebrauchen über Menschen. Und vorher haben sie Gott gelobt. Ich musste da an Gemeinde denken. Wo man vorher den Herrn preist und lobt und danach schlecht übereinander redet. Und Jakobus sagt, wie kannst du Gott loben und später deinen Bruder, deine Schwester verfluchen oder einen anderen Menschen verfluchen, der ein Ebenbild Gottes ist? Das ist ein Widerspruch. Das passt nicht. Lasst es sein. Und das kommt dann in Vers 10 auch. Da kommt der Imperativ und da heißt es dann so nicht, liebe Brüder und Schwestern. Jakobus macht deutlich, das kann passieren, dass man sich negativ ausdrückt. Und das scheint in dieser Gemeinde damals ein Problem gewesen sein. Vielleicht ist es auch in unserer Gemeinde ein Problem. Aber es ist und bleibt böse und negativ. Es zerstört. Wir müssen uns dafür verantworten vor Gott. Der Glaube zeigt sich auch darin, dass ich mich auf die Seite Gottes stelle und das bedeutet auch, dass ich aufhöre, böses und negatives Reden zuzulassen. Das heißt nicht, dass es nicht mal passieren kann. Das heißt aber dann, dass ich nicht sage, ja, es ist schon okay, ich darf das, sondern zu sagen, nein Gott, vergib mir, dass ich dort schlecht, böse geredet habe. Das gibt die Möglichkeit für einen neuen Anfang. Paulus drückt es wunderbar aus im Epheserbrief, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und auferbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. In diesem Zusammenhang auch interessant, dass wir den Heiligen Geist betrüben durch unsere Rede. Der Heilige Geist zieht sich zurück. Warum? Weil der Heilige Geist ist der Geist Jesu und Jesus hat nicht geflucht. Jesus hat gesegnet. Er hat nicht immer gesagt, ja und Amen, alles toll. Auch Kritik ist erlaubt, auch Kritik ist in Kirche erlaubt. Aber die Frage der inneren Haltung dabei. Möchte ich dir etwas sagen, weil du mir wertvoll bist, weil ich dich kostbar finde und weil ich weiß, keine Ahnung was, Jan, du redest zu schnell beim Predigen. Um jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel zu sagen. Das sagt mir keiner von den Leuten, die ich da vor Augen habe, weil sie mich doof finden, sondern weil sie sagen, Jan, wir glauben, dass du es besser kannst. Um jetzt mal ein ganz lapidares Beispiel zu nehmen. Und dann am Ende benutzt er zwei Bilder. Das einmal das Bild einer Quelle und dann das Bild aus der Botanik von den Bäumen. Lässt auch die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Fragt er da. Oder kann auch ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? Dieses Bild versteht sogar jeder Laiengärtner, dass das nicht funktioniert. Wir haben vor einigen Wochen über DNA gesprochen. Ein Feigenbaum kann keine Oliven tragen, weil das nicht in seiner DNA drin steckt. Und ein süßes Loch, also eine Quelle, Süßwasser, kann nicht bitteres Wasser hervorbringen. Und dann die Frage, aus welcher Quelle leben wir als Christen denn? Was ist denn unsere DNA als Christen? Es ist doch der Geist des lebendigen Gottes, der Heilige Geist, der uns gegeben ist. Und das möchte ich als Pfingst einmal sagen. Der Heilige Geist ist jedem gegeben, der an Jesus Christus glaubt. Die Frage ist nur, wie viel hat der Heilige Geist dich? Wir müssen nicht darum bitten, dass der Heilige Geist noch mehr Dollar, wie auch immer ist, sondern der Heilige Geist ist da, jedem Christen gegeben. Es ist die Kraft Gottes, die in unserem Inneren wirkt. Und es ist die Frage, sage ich, Heiliger Geist, hier bin ich, gebrauche mich, damit Segen entsteht, damit das Reich Gottes kommt, oder sage ich, nein, will ich nicht, oder das macht man ja auch nicht unbedingt bewusst. Ich möchte deswegen mal ganz betonen hier an dieser Stelle. Du brauchst nicht irgendwie den Heiligen Geist herbeibeten oder bitten oder wie auch immer. Wenn du an Jesus glaubst, ist der Heilige Geist in deinem Herzen. Mach ihm Raum. Bitte den Heiligen Geist um eine neue Erfahrung, neue Kraft, neue Dynamik vom Heiligen Geist. Das immer wieder neu. Wieder neue Begegnung, neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Wunderbar. Aber nicht, ich habe ihn nicht. Ich muss dann noch irgendwie rumkriechen auf den Knien oder irgendwelche Bedingungen erfüllen. Der Heilige Geist ist jedem Christen gegeben. Und das ist etwas, was deine DNA ausmacht, was deine Quelle ist. Und deswegen lass es nicht zu, dass aus deinem Inneren, aus deinem Herzen andere Dinge hervorkommen, die fluchen und die etwas Zerstörerisches bewirken. Jakobus sagt, wach auf, liebe Christen, passt auf, was ihr sagt. Entspricht das der DNA, entspricht das der Quelle des Heiligen Geistes. Und es ist ja wichtig, das auch auf diesen Beziehungsebenen sich anzuschauen. Welche Auswirkungen hat das in die Beziehung zu mir selbst? Was für Worte spreche ich über mein Leben aus? Permanent diese negativen Aussagen, ich kann nichts, ich schaffe es nicht, ich bin nicht fähig genug. Ich spreche permanent von meinen Niederlagen, von meinem Versagen. Oder wenn wir dann in allgemeinen Plätzen sprechen, ich bin immer so, ich schaffe es nie, ich kann nichts. Oder im Geist, und wenn wir geistliche Aussagen über uns machen, ich bin ein Sünder. Es kann sein, dass du mal sündigst, aber du bist kein Sünder. Das Neue Testament spricht sogar die Chaotentruppe in Korinth, spricht er an als ihr lieben Heiligen in Korinth. Und danach führt er einige Punkte auf, wo man sagen kann, okay, da gibt es ethisch ein paar Probleme in der Gemeinde und da gibt es einiges, wo man durchaus korrigieren kann. Gar keine Frage. Aber ihr seid die Heiligen in Korinth. Und so seid ihr auch die Heiligen in Oldenburg. Und wenn du sagst, ich bin ein Sünder, dann bist du nicht in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Du kannst zwar sündigen, alles okay, aber das ist nicht mehr deine Identität. Oder ein Beispiel aus Jeremia, wo dieser junge Mann sagt, in Jeremia 1, Vers 6, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Natürlich hat Jeremia Angst. Er war ein junger Kerl und er sollte Gottes Wort verkündigen. Er hat sich wahrscheinlich angefangen, Gedanken zu machen, die werden mir nicht zuhören und ich habe noch nicht die Autorität in der jüdischen Gesellschaft und bla bla bla. Hat er sich alles, und Gott hat gesagt, sprich das nicht aus, sondern ich werde mit dir sein und du sollst das reden, was ich in dein Leben gesprochen habe. Bist du dir dessen bewusst, was Gott in dein Leben gesprochen hat? Nimmst du diese Verse aus der Heiligen Schrift? Ich habe einen Vers, der mich in meiner stillen Zeit immer wieder ermutigt hat. Das ist eine Szene aus der Situation, wo Jesus getauft wird. Es ist, die Wolke kam herab aus dem Himmel und die Stimme Gottes, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und als neutestamentlicher Christ bin ich so dreist, um mir diese Verheißung, diesen Zuspruch Gottes so auf den Hut zu setzen und zu sagen, diese Aussage durch Jesus Christus nehme ich ganz für mich. Der Vater im Himmel ist begeistert über mich, weil ich ihm alles richtig mache. Meine Frau weiß, dass das nicht stimmt. Aber weil Jesus Christus in mir lebt und weil er sein Leben für mich gegeben hat, deswegen kann ich mir diese Verheißung zu eigen machen. Und ich wünsche mir so sehr, dass du anfängst, diese wunderbaren Verheißungen über dein Leben auszusprechen. Du bist das geliebte Kind Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Und all die anderen Verheißungen, es gibt so viele Verheißungen in der Heiligen Schrift, und das sind die Wahrheiten Gottes über unserem Leben, und dass wir das auch aussprechen über unserem Leben. Welche Auswirkungen hat das, wenn ich in der Beziehung mit anderen Menschen spreche? Wir haben heute Kinder gesegnet und ich möchte das nochmal betonen, der Auftrag an euch Eltern, an uns Eltern, ich bin ja selber Eltern, dass wir Gutes über unsere Kinder aussprechen. Kritisieren, okay, aber ich würde den Vorschlag machen, wenn wir einmal kritisieren, 10-mal Lob. Weil das eine wiegt, 5-mal wiegt es mich nur auf. Und ich wünsche mir, dass unsere Kinder ermutigt und stark werden. Dass sie gestärkt werden für dieses Leben. Und auch am Tag einer Wahl zu betonen, wie sprechen wir über unsere Politiker. Ich habe von Johannes Hartel gehört, heute Morgen nochmal eine Nachricht bekommen von einer lieben Schwester, die sagte, hey, das habe ich gestern schon gelesen, Johannes Hartel, Leiter vom Gebetshaus in Augsburg, hat die Challenge rausgebracht, also die Herausforderung, heute Abend, wenn die Ergebnisse bekannt werden und wir als Christen hören, wer denn gewonnen hat, dass wir nicht irgendwie was gleich uns austauschen und Facebook und was man da alles da machen kann, und, sondern dass wir erstmal ins Gebet gehen, dass wir segnend, positiv über diese Menschen sprechen im Gebet und dass wir dann uns danach Gedanken machen, was wir darüber sagen. Ob das aus einem hoffnungsvollen, glaubensvollen Herzen ist, was wir sagen wollen. Oder ist es auch der gleiche Mist, den man von draußen manchmal hört über unsere Politiker, wo immer nur das Haar in der Suppe gefunden wird und immer nur alles schlecht gemacht wird. Und ich wünsche mir, da möchte ich mich mit Johannes Hartl eins machen, dass wir als Christen diese Herausforderung annehmen. Heute Abend ins Gebet gehen, unser Land segnen, dass wir über unsere Politiker, die gewählt werden, dass wir sie in die Gegenwart Gottes stellen. Das ist unser priesterlicher Dienst. Wir Priester sind diejenigen, die zwischen Erde und Himmel verbinden. Und das ist unser Auftrag als neutestamentlichen Christen, dass wir uns hinstellen und sagen, Gott, diesen lieben Bundeskanzler oder Kanzlerin oder diesen lieben Fraktionsvorsitzenden oder wie auch immer, den stellen wir deine Gegenwart und wir bitten dich, dass du ihn oder sie segnest. Und dass Gott die Geschicke unseres Landes auch durch uns dann lenken wird und leiten wird, weil wir sprechen Worte aus und die haben auch eine Macht. Oder wie wir mit den Mitgliedern unserer Familie sprechen, unserem Ehemann, unserer Ehefrau. Ich habe mir angewöhnt, meine Frau 9-Q-Frau zu nennen. Ich werde euch gleich sagen, warum. Die kleinen Moment will ich die Spannung noch aufrechterhalten. Das ist mein neuer Spitzname für meine Frau, 9-Q-Frau. Ich werde euch gleich auch sagen, warum. Oder wie wir über unsere Arbeitskollegen oder über unseren Chef sprechen. Segnen wir diejenigen, die unsere Vorgesetzten sind, die unsere Kollegen sind? Oder ist das, der Chef kommt ins Büro rein und er kübelt mal wieder seine Aufgaben bei uns auf den Schreibtisch und geht wieder raus und wir haben erstmal wieder nichts Besseres zu tun, als ihn zu fluchen und zu sagen, was für ein Idiot er doch ist. Damit fluchen wir. Und wir sind gerufen, ein Segen zu sein. Auch für die Orte, wo Gott uns hinstellt in der Arbeit. Das ist dein Platz. Dein Arbeitsplatz, dein Platz in der Schule, dein Platz an der Uni ist der Platz, an dem das Reich Gottes wachsen soll. Fällt mir schon die Technik auseinander. An dem das Reich Gottes wachsen soll, in dem Gott dich gebrauchen will, damit das Reich Gottes kommt. Und das kommt unter anderem dadurch, indem du Segen sprichst, indem Dinge entstehen durch das, was Gott durch dich wirkt. Oder wie sprechen wir über Gemeinde? Ist unsere Gemeinde immer nur doof und blöd und was weiß ich was? Verfluchen wir unsere Gemeinde? Und das ist doch, wir machen doch immer alles falsch. Und ich will damit nicht sagen, dass man nicht auch Dinge kritisieren kann. Ich stehe hier als jemand, der die Gemeindeleitung auch mit den anderen lieben Geschwistern aus der Ältestenschaft vertritt und dieses Leitungsteam. Und da kann man sicherlich das auch einiges kritisieren, gar keine Frage. Aber lass uns doch miteinander positiv über unsere Gemeinde sprechen. Das ist die Braut Jesu. Jesus hat sich entschieden, dich und mich in diesen Laden hier hineinzustellen, damit wir das Reich Gottes in dieser Stadt, in dieser Generation zusammen voranbringen. Ganz normale Menschen. Nicht perfekt, fehlbar. Und dennoch zusammen sind wir eine Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Das ist unser Team. Das ist mein Hauskreis. Und dass wir auch da segnen und nicht fluchen. Oder wie wir in Bezug auf Gott sprechen. dass wir im Bekenntnis, wir haben das vorhin in diesem wunderschönen Lied auch gehabt, dass wir Gott in die Gegenwart Gottes kommen, dass wir Gottes Namen groß machen, dass wir wegschauen von nur bitte, bitte Gott, sondern hinkommen in die Anbetung, Gottes Namen groß zu machen, darauf zu vertrauen, dass er sich das wohlgefallen lässt, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihm danken. Im Römer 1 heißt es wunderbar, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Sagt Paulus hier über die Menschen, die mit Gott nichts zu tun hatten. Obwohl sie von Gott wussten, sie können Gott aus der Schöpfung erkennen. Und es geht darum, dass wir in innerer Ausrichtung auf Gott sagen, Gott, danke. Das ist Beziehung zu schaffen, auch positive Worte in Richtung Gott auszusprechen, ein dankbares Herz zu kultivieren. Gott offenbart sich in der Schöpfung und will von uns Menschen auch auf diese Weise, will mit uns in Beziehung treten. In Philipper 4, 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Also dieses Herz zu kultivieren, Worte des Dankes Gott auszusprechen. Wir schauen in diesem Moment nicht weg von unseren Sorgen, Problemen und Nöten und weiten unser Herz und unsere Situation für das Wirken Gottes und für die Gegenwart Gottes, die dann auch da ist. Und bei all diesen Themen bin ich innerlich an einer Geschichte hängen geblieben. Und das ist die Geschichte, die ich euch jetzt zum Schluss noch mitteilen möchte. Und das ist die Geschichte von der neuen Kuhfrau. Und diese Geschichte, die, ich habe erst mal überlegt, ob man sie erzählen darf in der Predigt. Kann sein, dass ich nachher Ärger kriege, aber ich fand sie echt gut. Und zwar, es waren einmal zwei Freunde, die sich einen Traum erfüllen wollten, nämlich mit einer kleinen Segeljacht die Erde zu umsegeln. Sie starteten guten Mutes und alles lief sehr gut. Von Zeit zu Zeit liefen sie Hafen oder kleine Inseln an, um Wasser und Lebensmittel aufzunehmen. Als sie bereits viele Wochen unterwegs waren, kamen sie zu einem eingeborenen Stamm. Der Empfang und die Gastfreundlichkeit war so großartig, dass die beiden sich entschieden, ein paar Tage Pause einzulegen und dort zu bleiben. Einer der beiden Freunde wurde auf eine Frau aufmerksam und konnte seine Augen nicht wieder von ihr abwenden. Schnell war klar, dass die Sympathie beidseitig war. Der Mann hatte nur noch die Frau im Kopf und schwärmte seinem Freund vor, wie attraktiv und strahlend sie wäre, dass er nie eine schönere Frau gesehen hätte. Er war völlig verrückt vor Liebe. Sein Freund versuchte ihn auch auf andere, noch schönere und wirkungsvollere Frauen aufmerksam zu machen, aber es funktionierte nicht und schließlich beschloss der Verliebte, diese Frau einen Heiratsantrag zu machen. Nun war es bei dem Stamm der Eingeborenen üblich, den Häuptling um die Hand einer Frau aus dem Stamm zu bitten und den Brautpreis festzulegen, je nach Qualität der Frau. Da ging es um das Thema Aussehen, Kochkünste, Wissen im Bereich der Heilung, Fähigkeiten bei der Jagd, gebärfreudiges Becken und so weiter. Bewegte sich dieser Brautpreis zwischen einer Kuh für eine Frau mit wenig Qualitäten und 9 Kühen für eine Frau mit maximalen Qualitäten. Der perfekten Frau schlechthin. Noch nie hatte es in der Stammesgeschichte diesen Brautpreis für eine Frau gegeben. Obwohl noch nie ein Fremder in den Stamm eingeheiratet hätte, willigte der Häuptling in die Hochzeit ein und legte den Brautpreis auf 3 Kühe fest. Da sagte der Bräutigam: Wie, nur 3 Kühe? Schau dir diese Frau doch mal an. Sie ist auf jeden Fall 9 Kühe wert. Ich zahle 9 Kühe. Das irritierte den Häuptling und er erklärte, weshalb die Frau nur 3 Kühe wert ist. Sie gehört nicht zu den schönsten im Dorf. Ihr Jagdgeschick lässt zu wünschen übrig. Und sie kann weder gut kochen, noch ist sie sehr ordentlich. Doch der Werber blieb stur und sagte, ich zahle 9 Kühe. Der Häuptling war noch nie mit einer derartigen Situation konfrontiert und brief den Ältestenrat ein. Nach langen Diskussionen beschloss dieser, dass der Mann die 9 Kühe bezahlen darf. Die Hochzeit war ein rauschendes Fest und am Tag danach segelte der Freund weiter mit dem Versprechen, nach ein paar Jahren wieder zu Besuch zu kommen. Wie versprochen, legte 5 Jahre später eine Yacht an dem Steg des kleinen Dorfes an und der Mann, der von Bord ging, war ganz aufgeregt, seinen Freund wiederzutreffen. Die erste Frau, die er sah, war eine unglaublich attraktive Frau mit einem kleinen Kind im Arm, so strahlend und schön, viel attraktiver als jede andere Frau, die er je zuvor gesehen hatte. Vor lauter Ehrfurcht traute er sie gar nicht anzusprechen. Er fand seinen Freund, der ihn unter Jubel willkommen hieß und ihm ein köstliches Essen vorsetzte. So gut hatte der Weltreisende noch nie gegessen. Das Fleisch war zart, die Hütte war wohnlich eingerichtet, stilvoll und versprühte eine heimelige Atmosphäre. Der Freund erzählte, dass seine Frau die Königin der Jägerinnen ist und bald ein 2. Kind gebären wird. "Du hast sie ja schon gesehen", sagte der Freund, "unten am Steg." "Das war nicht deine Frau", sagte der Segler. "Die Frau dort unten war die schönste Frau, die ich je gesehen habe." Und während er das sagte, kam sie zur Hütte und er erkannte sie voller Staunen. "Was um alles in der Welt ist der Grund, dass du dich so radikal verändert hast?", fragte er sie. Sie lächelte ihr liebreizendes Lächeln und antwortete: "Mein Mann hat 9 Kühe für mich bezahlt und behandelt mich jeden Tag unseres gemeinsamen Lebens so großartig, wie es nur eine 9-Kuhfrau verdient." Also konnte ich gar nicht anders, als mich zu einer 9-Kuhfrau zu verwandeln. Genau in die Frau, die er immer in mir sehen konnte. Ich finde diese Geschichte wunderbar, über die Macht der Worte und über das, was wir aussprechen in das Leben von Menschen. Das ist der Grund, warum ich meine Frau 9-Kuhfrau nenne. Weil sie meine wunderbare Frau ist und sie ist für mich die perfekte Frau. Und ich spreche Gutes über meine Kinder aus, ich spreche Gutes über diese Gemeinde aus, ich spreche Gutes aus über diese Stadt. Ich spreche Gutes aus über unser Land. Lieben, steht auf, wir wollen zusammen beten. Wir werden gleich ein Lied singen, wo es darum geht, dass wir darum bitten, dass die Herrlichkeit Gottes auf unser Leben fällt, weil Gott rein und heilig ist. Und er seine Herrlichkeit, seine Reinheit uns schenken will und dass wir für seine Ehre leben. Und ich möchte beten jetzt, dass wir uns darauf ausrichten. Und vorab möchte ich noch fragen, wenn jemand da ist, der sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass Gott mich wirklich liebt. Für Gott war für dich bereit, nicht nur 9 Kühe zu geben, sondern du bist ein Erlöser wert. Du bist einen Erlöser wert. Du bist ein Gottessohn wert. Das finde ich noch krasser als eine 9-Kuh-Frau. Deswegen hat das Kreuz für uns auch so eine zentrale Bedeutung als Christen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, dass du Jesus annehmen willst, diese Liebe annehmen willst, dass wir das in einem gemeinsamen Gebet tun können. Ich bitte einfach, dass wir im Gebet eine Haltung des Gebetes einnehmen. Und wenn jemand da ist, der das heute festmachen möchte, das erste Mal, und dass wir dann zusammen ein Gebet sprechen können, dass du kurz deine Hand als Zeichen hebst, dass wir dann dieses Gebet zusammen sprechen können. Ist jemand da?